vielleicht könnt ihr jetzt zu Anfang jeweils noch mal kurz zusammenfassen, wer in eurem Roman aus welchem Grund Sterbehilfe in Anspruch nimmt oder nehmen will. Sigi, bei Emanuel Bernheim ist es ihr Vater.
Ja, es ist der Vater André Bernheim und der erleidet 88-jährig einen Schlaganfall, ist von da an halbseitig gelähmt, kann nicht mehr sprechen, kann nicht mehr richtig schlucken, kann nicht mehr selbstständig das Essen zu sich nehmen und liegt einfach nur im Bett und verfällt eigentlich ziemlich schnell in eine Depression.
Wie begründet er seinen Wunsch?
Er sagt, er guckt irgendwann seine Tochter an und sagt, guck mich an. Er deutet mit dem Kinn quasi auf seinen Korb und sagt, guck mich an, das bin nicht mehr ich. Er findet, er ist nicht mehr, ich glaube, es geht ihm darum, er kann sein Leben nicht mehr so führen, wie er das vorher geführt hat. Er kann nicht mehr so in der Welt teilhaben, sich am Weltgeschehen beteiligen, wie er das sein ganzes Leben praktiziert hat und was für ihn das Leben lebens- und genusswert gemacht hat.
Aber wird das irgendwie diskutiert in dem Roman? Weil ich würde jetzt sagen, was soll das bedeuten, das eigene Ich zu verlieren? Ja, bin ich nicht mehr ich, wenn ich nicht mehr essen kann selbstständig oder wenn ich nicht allein aufs Klo gehen kann?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, er hat es für sich subjektiv so entschieden. Es ist seine Wahrnehmung von sich selber und deshalb sieht er für sich keine andere Möglichkeit, auch wenn ich oder du das vielleicht anders sehen würden, weil er erholt sich ja im Lauf der beschriebenen Zeit auch noch. Er kann wieder aufrecht sitzen, er kann wieder essen, er findet wieder zu seiner Sprache, aber er kann das Leben nicht mehr so gestalten und von daher ist es nicht mehr das, wie er sein Ich oder sein eigentliches Ich empfindet.
Gibt es so Gründe zwischen den Zeilen, was du vermutest, was da eine Rolle spielt? Weil es ist erstaunlich, weil er sich ja wirklich recht gut erholt.
Ja, ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht ist es eine Form von Eitelkeit, vielleicht ist es auch eine Art von Angst, in seinem im sozialen Umfeld nicht mehr so gesehen zu werden, wie man sich selber begreift. Aber das sind Spekulationen, darüber wird nichts gesagt. Der Roman ist sehr diskret auch, finde ich, in der Hinsicht.
Andrea, wer will in Schlemm mit Beistand sterben und warum vor allem?
Also bei mir sterben ja zwei, also ein Ehepaar. Also der äußere Grund ist erstmal, dass bei dem Ehemann ein Blasenkrebs festgestellt wird und er eigentlich relativ früh entscheidet, also er geht überhaupt nicht in irgendwie einen Behandlungsprozess, sondern entscheidet sofort, das lasse ich nicht mehr behandeln, ich setze meinem Leben ein Ende. Und seine Frau Franka will einfach mitgehen, also die ist jetzt nicht krank, die hat so Alters, sie ist nicht mehr so hübsch, sie war eine ganz hübsche Frau gewesen in ihrer Jugend, hat auch so kleine Altersgebrechen, aber es hat jetzt keine schwerwiegende Erkrankung. Das ist erstmal so der äußere Anlass, dass sie jetzt das Datum festmachen. Eine Auseinandersetzung mit diesem Thema ist bei den beiden schon viel, viel länger. Also das spielt ja in der Schweiz. Die waren schon länger in so einer Sterbeorganisation, die heißt Right of Way, also das Recht auf seinen eigenen Weg, aktiv oder waren dort Mitglieder und haben eigentlich immer schon gewartet auf den Punkt, wo sie sagen, das ist jetzt dieser Punkt, wo wir das in Anspruch nehmen. Das ist so zur Vorgeschichte oder so, wie es begründet wird. Der Prozess wurde so eingeleitet, dass sie im Laufe ihres Lebens immer wieder Freunde und Bekannte haben sterben sehen. Ab einem bestimmten Alter häuft sich das natürlich oder auch, dass Leute oder auch das Sterben der Eltern eine Rolle gespielt haben, die dann irgendwie eine Chemotherapie gekriegt haben und Morphium gekriegt haben und im Pflegeheim waren und das für sich einfach ganz kategorisch ablehnen. Sie möchten im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und sie möchten in ihrer physischen Stärke sterben. Das war für sie einfach auch schon vor diesem Tumor-Thema. Deswegen ist das auch einfach schon geklärt gewesen, diese ganzen Prozesse, die die Töchter erstmal machen mussten bei Emanuel Bernheim. Das war eigentlich alles schon geklärt.
Also die Söhne wussten eigentlich auch schon lange Bescheid.
Die wussten, dass sie in dieser Organisation sind und deswegen war dieser Prozess auch gar nicht mit diesem ganzen organisatorischen Tram-Tram. Das macht alles diese Organisation. Da hatten die eigentlich gar nicht so viel mehr mit am Hut.
Also ehrlich gesagt, sehr irritierend finde ich ja, dass die kerngesunde Ehefrau auch Sterbehilfe von dieser Organisation bekommt. Weißt du was darüber? Also ist das tatsächlich möglich oder ist das jetzt hier Fiktion?
Also das ist ja ein autobiografischer Roman. Also die Eltern von Nicola Badola, das habe ich recherchiert, die haben die Hilfe von so einer Sterbeorganisation in Anspruch genommen. Mhm. Und bei der Mutter war es auch so. Dann habe ich nochmal auf diese real existierende Sterbeorganisation auf die Homepage geguckt, wo eigentlich steht, es muss eine Erkrankung vorliegen. Aber da haben sie das irgendwie auch so ein Stück weit nicht so ganz eng gesehen. Also das ist so ein bisschen die Frage. Es gibt hinterher eine Erklärung vom Sohn, dass darauf läuft dieser Roman. Deswegen möchte ich es auch so gar nicht so gerne erzählen, was das eigentlich jetzt so ist. Eine Idee vom Sohn, warum er denkt, dass seine Mutter mitgegangen ist.
Also okay, die wollen wir dann tatsächlich nicht verraten.
Danke, Andrea. Aber das bleibt die Irritation während des ganzen Romans.
Ja. Tina, die Alters-WG der Alpha-Tiere, haben die wirklich alle fünf vor, mit Sterbehilfe abzutreten?
Ja, also das ist bei denen halt so eine Grundidee oder so ein, das nehmen sie sich vor, sie wollen zusammen alt werden, sie wollen auf keinen Fall in ein Pflegeheim. Und das hat, wie du schon sagst, auch was mit ihrem Alpha-Tier-Sein zu tun sicherlich. Also die wollen nicht die Kontrolle abgeben, sie wollen nicht kein peinlich dahin vegetierendes Wesen werden, sie wollen sich nicht in die Obhut von irgendwelchen Krankenschwestern begeben. Das ist ihnen einfach alles total unangenehm, die Vorstellung. Und da sie sich schon seit Kindertagen kennen, herrscht da so ein Grundvertrauen zwischen ihnen, dass das für sie irgendwie, es ist ein Thema, aber es ist ein Thema, was relativ schnell geklärt werden kann. Also ihr habt sehr wahrscheinlich gemerkt, dass der Roman auf eine andere Art mit dem Thema umgeht. Es ist schon sehr, sehr schwarzhumorig auch. Aber trotzdem, also es ist irgendwie auch dann konsequent, wie es so durchgezogen wird.
Also würdest du auch sagen, dass es so ein gewisser Narzissmus vielleicht auch ist, dass man quasi sich selbst im eigenen Konzept von sich selbst ist schwach oder gebrechlich sein einfach nicht vorgesehen?
Ja, bei denen schon.
Ja, das
bestimmt.
Wie funktioniert denn dieses System Todesengel genau?
Das ist ein Computerprogramm, wo quasi jeder der fünf sich seinen Todesengel, der ihm dann hilft, ist schon so ein bereitgestelltes Medikament einzunehmen, bestimmt. Und die anderen wissen aber nichts davon. Also es werden quasi anonyme Paare und man weiß jetzt von, also man weiß nicht, wer wen ausgibt, oder also die anderen wissen es nicht. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig geheimnisvoll, okay. Aber es ist halt so eine Automatisierung, die dem Ganzen auch so ein bisschen das Dramatische nimmt und dann dadurch eher auch manchmal so was Slapstickhaftes bekommt.
Du hast ja auch gesagt, es passieren immer Missgeschicke. Kannst du da mal eins schildern?
Zum Beispiel beim ersten Todeskandidaten, das ist Wilhelm, der kriegt der hat ein Raucherbein, kriegt sein Bein abgenommen, bekommt eine Infektion, irgendwann noch einen leichten Schlaganfall. Und als der dann seinen Todesengel ins Zimmer lässt, fällt dem Todesengel erstmal dieses Fläschchen runter mit der mit dem Gift und dann ist nur noch die Hälfte drin und dann funktioniert es eben nicht mehr und dann muss der Todesengel doch so ein bisschen mehr Gewalt anwenden, als eigentlich gedacht. Und das finde ich aber eigentlich irgendwie so ein ganz, ja, es ist irgendwie so literarisch ganz gut gemacht, weil das eben auch, finde ich, ganz klar macht, es ist nicht so einfach, jemanden zu erlösen oder wie auch immer man das nennen will. Also das ist einfach eine Sache, die funktioniert nicht so auf Knopfdruck. Und das fand ich eigentlich literarisch ganz, ganz gelungen.
Ja. Eine unserer Ausgangsfragen war ja, ob Pflegenotstand, das marktförmige Gesundheitswesen und so weiter, Apparatemedizin mit diesem steigenden Wunsch nach Sterbehilfe zu tun hat. Bei euch, Andrea und Tina, da klang das jetzt auch schon ein bisschen raus in den Begründungen von Christoph Poschenrieder und Nicola Badela. Vielleicht könnt ihr das aber noch mal kurz beantworten. Denkt ihr, wenn es dieses gesellschaftliche Problem nicht gäbe, wenn ihr euch jetzt sozusagen in eure Romanfiguren reindenkt und Pflege wäre super, es gäbe Hospize überall, Palliativmedizin total aus und vor allem würde das Leben nicht unnötig verlängert, würden die sich dann trotzdem dazu entscheiden? Also ist das ein wichtiger Grund?
Ich glaube, bei meinen 5 Protagonisten, also beim Poschenrieder, glaube ich nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Die haben genug Geld, um sich quasi in dieser Villa einzurichten und sich schön zu machen. Und ja, also ich glaube, dieser Punkt, dass sie sich nicht in so eine Institution begeben würden, das finde ich, das ist eindeutig. Und sie sind, also wenn ich es mir recht überlege, es gibt ja auch noch diese kirgisische Krankenschwester, von der sie sich dann schon sehr wohl auch pflegen lassen, hat halt so was Individuelles. Also ich glaube, die wollen sich nicht in so ein System begeben und sie können sich's leisten und von daher, ja, glaube ich jetzt nicht, dass das bei denen eine Rolle gespielt hat.
Sie geht bei Emanuel Bernheim beziehungsweise ihrem Vater.
Für den hätte es überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil sein Entschluss fand eigentlich ganz unabhängig davon statt. Ihm ging es darum, denke ich, dass er sein soziales, gesellschaftliches Leben nicht mehr führen konnte. Er hat ja nicht jetzt in dem Sinn ganz stark physisch gelitten. Der stand nicht die ganze Zeit unter Schmerzen. Aber der Schmerz bestand für ihn darin, dass er sein soziales Leben nicht mehr gestalten konnte. Das hat ihn dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen.
Geld hatte er eigentlich auch genug, ne, um sich irgendwie zu Hause zu sein, gute Pfleger zu haben und so weiter. Wie ist es bei Schlemm?
Also es bleibt immer so ein bisschen an der Oberfläche. Also dieses Leben, also diese Vorstellung davon, was passiert in so einem Pflegeheim, wo ich auch so den Eindruck hatte, waren die eigentlich schon mal richtig im Pflegeheim? Wissen sie wirklich, wie es in einem Pflegeheim ist? Ist das Leben wirklich so, wie sie das da drauf projizieren auf dieses Pflegeheim? Ist es wirklich so, dass man nur fremdbestimmt da im Bett liegt, in weißen Laken und sondern eigentlich so auch diese Vorstellung, wenn ich nicht mehr das bin, was ich einmal war, die hübsche Frau Franka oder der Mathematiker, der auch alles so im Griff hatte, dann bin ich nicht mehr ich. Ich glaube, das ist da auch ein zentrales Motiv. Weniger so diese Frage, wie ist das da im Pflegeheim und da kommt halt eine schreckliche Schwester oder so, sondern es ist eher so, dass sie das, was sie von sich meinen zu sein, nicht mehr sind, wenn sie dass das die größere Angst ist und dann eher auch die Projektion auf das Pflegeheim.
Ja. Alle Protagonisten pochen also auf ihre Selbstbestimmung, auf keine Fremdbestimmung, wie du gerade gesagt hast. Und das ist ja in unserer individualitätsaffinen Gesellschaft auch kein Wunder. Allerdings würde ich doch sagen, dass im ganzen Leben eben die Selbstbestimmung genau da grenzt, wo andere davon betroffen sind und wo man Rücksicht auf andere Menschen nehmen muss. Und warum sollte das beim Sterben eigentlich anders sein? Das Sterben gehört zum Leben. Setzen sich eure Romane mit diesem Begriff Selbstbestimmung, der immer in der ganzen Sterbehilfedebatte eine zentrale Rolle spielt, setzen die sich damit auseinander? Sigi, Emanuel Bernheim?
Ja, auf eine Art. Der Begriff Selbstbestimmung taucht in dem Buch ein einziges Mal auf. Und zwar ist die Situation die, sie hat erleidet mal wieder eine schlaflose Nacht, weil ihr alles mit ihrem Vater durch den Kopf geistert. Dann setzt sie sich an den Rechner, schaltet ihn an und recherchiert diese Schweizer Sterbehilfeorganisation. Und da sieht man dann einen Text aufploppen auf Deutsch und sie versteht nichts und es ist ein Begriff fett markiert. Da steht dann eben Selbstbestimmung und sie schaut dann nach, was das auf Französisch heißt und das heißt auf Französisch Autodetermination. Und später liegt sie dann im Bett und der Begriff geistert halt die ganze Zeit durch ihren Kopf rum und verwandelt sich, verformt sich die ganze Zeit. Sie denkt dann an Terminator, Detonation, vermintes Terrain, also kurz die negative Seite eigentlich des eigentlich positiv konnotierten Begriffs Selbstbestimmung kommt ihr dann so wird es diese negative Seite von Selbstbestimmung dann thematisiert.
Weil für Sie, das kommt ja in dem, was du vorher vorgelesen hast, schon gut raus, oder beziehungsweise in deiner Besprechung, ist es ja schon eine extreme Zumutung.
Ja, es ist schon eine extreme Zumutung, aber das Buch verhandelt es eigentlich nicht weiter. Also nicht jetzt von Emanuelle Bernheim oder ihrer Schwester, inwieweit das eine Zumutung ist. Man erfährt in dem Buch eigentlich nur, sie haben sich einverstanden erklärt. Aber dass diese Entscheidung mit ganz großen Problemen, Schwierigkeiten, Trauer, Wut, Zorn und so weiter verbunden ist, das vermittelt sich immer wieder in so kleinen Passagen wie eben dieser, die ich gerade erwähnt habe, mit diesem Begriff Autodetermination, was es für Assoziationen in ihr auslöst.
Andrea, du hast vorher in deiner Besprechung gesagt, diese Auseinandersetzung mit diesem Selbstbestimmung hat dich enorm irritiert, meine ich, mich zu erinnern. Was war da?
Also das Irritierende war einfach, dass gar nicht besprochen wird, was ist denn eigentlich so das Negativ oder die Negativseiten dieses Sterbens. Ja? Also es sind ja auch Sachen, die den Menschen genommen wird oder vor allem auch den Angehörigen genommen wird. Also so ein Thema fand ich, was überhaupt nicht da drin war, ist ja irgendwie, dass man immer auch so ein Stück weit Hoffnung hat und auch mit dieser Hoffnung durch so einen schweren Prozess durchgetragen wird. Das ist irgendwie, man kriegt diesen 9. Dezember vor den Kopf geknallt und dann ist aber nichts mehr mit Hoffnung. Während wenn ich jetzt irgendwie so einen kranken Angehörigen habe, habe ich immer noch so ein Stück weit, auch wenn ich jetzt mittlerweile aufgeklärt und medizinisch bin, immer so das Restteil auf Hoffnung. Das fand ich war halt einfach, wo auch Selbstbestimmung eingeschränkt war. Das wurde überhaupt nicht thematisiert. Das Zweite, was nicht thematisiert wurde, war halt einfach auch die Chance, so ein Stück weit für Freunde und also entferntere Freunde Abschied zu nehmen, was ja auch immer so in so einer Krankheit die Möglichkeit ist. Also ich weiß jetzt, mein Nachbar hat Krebs und habe dann die Möglichkeit, einfach auch nochmal zu ihm hinzugehen, mich zu verabschieden, ihm vielleicht was zu sagen, was mir einfach an ihm gelegen hat. Das wurde den Freunden und Bekannten aus dem ferneren Kreis völlig verwehrt. Das war, da waren die fremdbestimmt, die wurden quasi mit dem Tod so konfrontiert. Das war so ein Punkt, der mir da auch gar nicht so behandelt wurde. Auch so dieses Zumuten, also wenn ich jetzt beim Sterben dabei bin und das Sterben kommt aus sich heraus, dann bin ich dabei und habe die Möglichkeit dabei zu sein. Dieses jemanden beim Selbstmord dabei zu sein, ist ja viel schwerer auszuhalten. Die Kinder regeln das ja, dass sie nicht dabei sind. Das heißt, ihnen ist auch genommen worden, dass sie unmittelbar in dieser Todessituation dabei sein konnten. Hätten sie sein können, aber immer in diesem Konflikt. Also so diesen Teil, der ja auch ein Stück weit Fremdbestimmung ist, das wurde gar nicht thematisiert, sondern es wurde immer so Seneca zitiert und dieses Recht, sich selber den Todeszeitpunkt zu benennen. So, das hat mich so ein Stück weit einfach gestört.
Warum bringen die sich nicht selbst um, wenn sie so selbstbestimmt sein wollen? Warum nehmen sie diese Sterbehilfeorganisation in Anspruch? Sie könnten ist ja körperlich.
Weil sie letztendlich in dieser Sterbesituation auch abhängig sind. Ja, also das heißt, sie brauchten schon jemand, der das kontrolliert, dass das Ganze auch wirklich zum Ende geführt wird, dass die wirklich am Ende tot sind. Ja, so, wenn ich mich selbst umbringe, dann gibt es ja immer dieses Restrisiko, dass das Fläschchen runterfällt und ich nicht die volle Menge nehme. Und dafür sorgen diese Sterbebegleiter ja auch. Und das ist natürlich auch, ich muss mich nicht auseinandersetzen. Also mir ist das jetzt einfach auch in der Darstellung klar geworden von Sigi, die musste sich ja in diesem Prozess viel stärker auseinandersetzen in der Schweiz. Da läuft das einfach einem völlig routinierten Gang. So, das ist, man ist in dieser Organisation und
ja. Die richtet es.
Die richtet es schon.
Quasi wie sonst auch in der Dienstleistungsgesellschaft.
Ja, ja.
Also ich finde, dass jedem so einem Wunsch mit Respekt und Mitgefühl zu begegnen ist. Ja, also ich möchte mich da nicht drüber erheben oder so, aber ich finde so eine kritische Betrachtung einfach angebracht. Wie ist es mit der Selbstbestimmung bei Christoph Poschenrieder?
Also der löst das Ganze wieder so auf seine eigene humorvolle Art, beziehungsweise bringt es auf die Art zur Sprache. Es wird jetzt nicht explizit viel drüber nachgedacht oder debattiert unter den Freunden. Aber es gibt eben bei diesen konkreten assistierten Selbstmorden, wie ich schon gesagt habe, auch öfter mal ein Missgeschick. Und da gibt es mindestens zwei Situationen, wo es eben nicht so ganz klar ist, ob jetzt quasi der Todesengel doch mehr macht, als er eigentlich hätte machen sollen, oder ob es da irgendwelche Missverständnisse gegeben hat. Es gibt eine konkrete Situation, wo der Todeswillige an so einer, also oben an so einem Fenster steht, und der Todesengel kommt dann von hinten und schubst ihn ganz sanft an, dass er runterfällt. Und der Todeswillige ist dement mittlerweile, und es ist halt einfach so eine Situation, wo man es gar nicht genau sagen kann. Ist es jetzt Selbstbestimmung oder hat er den geschubst? Oder also, und das finde ich, sind schon so, so kleine Szenen, wo man halt auch nachdenklich wird. Ja. Was die sich da eigentlich für ein Programm zusammengeschrieben haben und ob das alles so in Ordnung ist. Also trotz dem ganzen Humor und
ja. Und letztendlich ist es genau, glaube ich, diese Möglichkeit, die ja auch debattiert wird. Dann, ne? Wo hört das auf, wo fängt das an? Ne? Ich würde euch gern abschließend fragen, welchen Beitrag haben denn jetzt eure Bücher eurer Meinung nach zu dieser Sterbehilfe-Debatte geleistet? Tina, bei Poschenrieder, da kommt ja auch noch diese Pflegerin ins Spiel. Was denkst du?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein wirklicher Debattenbeitrag ist. Dafür ist es einfach es ist einfach ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Es ist leicht, es ist witzig. Man kann natürlich auch sagen, natürlich, gut, dann bringt es eben mehr Gelassenheit in das Thema. Das ist ja auch, also kann man ja auch als Beitrag verstehen. Es hat natürlich eben durch diese Pflegerin auch wieder einen Exkurs aufs Leben oder das Leben geht weiter. Das ist halt ein ganz schönes Bild auch dafür. Aber ich habe ein Interview mit ihm gelesen. Er sieht jetzt sein Buch auch nicht selbst als Thesenroman oder, sondern es ist einfach eine schwarze Komödie. Der Karl sagt auch irgendwann mal, es ist eine Komödie mit tragischen Einsprengseln und es ist einfach witzig zu lesen, und ich finde, das genügt dann auch.
Aber er hat ja schon so literarische Mittel angewendet, um so Fragen, wie du sie gerade gesagt hast, so zwischendrin mal aufzuwerfen.
Also es ist auch clever konstruiert, finde ich. Und die Protagonisten sind vielleicht eben ein bisschen karikaturenhaft, aber stehen auch irgendwie so jeder für so eine bestimmte Lebenseinstellung. Also es ist auf jeden Fall es ist kein plattes Buch. Mhm. Es regt schon auch so zum Nachdenken an, finde ich. Ja.
Mhm. Sigi Emanuel Bernheim, was würdest du sagen, ist der Debattenbeitrag in diesem Buch?
Ich finde, sie stellt uns ihre persönliche Erfahrung zum Thema zur Verfügung. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Umso mehr, als sie eigentlich darin keine moralische oder ethische Auseinandersetzung zur Sterbehilfe bietet, sondern sie ermöglicht so einen Rahmen, in dem man sich eher selber damit auseinandersetzen muss und versucht, oder das regt dazu an, eigene Positionen zu finden. Ich fand das ausgesprochen anregend. Ich habe mich noch nie so mit dem Thema auseinandergesetzt.
Und es ist tatsächlich gut geschrieben.
Es ist sehr gut geschrieben, ja. Sehr gut geschrieben. Ich finde, sie hat fast so ein bisschen was Atemloses. Das ist dramaturgisch auch sehr gut aufgebaut, und aber gleichzeitig eben auch sehr, sehr feinfühlig dann Situationen konstruiert. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen.
Andrea Schlemm von Nicola Badola, was würdest du sagen, ist der Beitrag dieses Buches?
Also ich habe ihn auch so gelesen als einen Erfahrungsbericht, also auch ein autobiografischer Erfahrungsbericht von einer Möglichkeit, wie man seinem Leben ein Ende setzt. Und als das fand ich es auch wertvoll und auch vielleicht auch aus dem Sinne wertvoll, weil etwas, was mir vielleicht sehr fremd ist, dass es mir auch so ein bisschen vertrauter geworden ist in dieser Auseinandersetzung. Gefehlt hat, haben, das habe ich vorhin ja einfach schon erwähnt, was mir da so ein Stück weit dran gefehlt hat und was immer noch für mich eine Irritation ist und vielleicht auch aus dem Grund wertvoll ist, dass man wirklich so entschlossen seinem Leben ein Ende setzt, ohne dass man das irgendwie zur Diskussion stellt. Das ist irritierend, passt vielleicht aber auch trotzdem zu der Haltung dieser Menschen, die das machen. Und vielleicht müssen sie es auch so machen, weil sonst würden sie sich auch vielleicht nicht trauen, das zu tun.